Was ist dein Beyond? Dieser Frage gehe ich nach im folgenden Kamingespräch. Ohne Kamin, aber mit einem ganz besonderen Gast. Und am Ende wirst du vielleicht selbst wissen, was dein persönlicher Beyond ist. Oder wie du ihn finden kannst. Mein Name ist Stefan Joland, ich bin Headhunter und Markencamper aus Leidenschaft. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Das Jahr 2023 ist für mich persönlich ein ganz besonderes Jahr, denn seit 10 Jahren bin ich nun Headhunter und veranstalte gemeinsam mit meinen Kompagnons Norbert Gierlich und Michael Eckstein das Markencamp. Dieses Doppeljubiläum ist genau der richtige Anlass für ganz besondere Themen, ganz besondere Beyonds. Nach Zukunft, Klima und Weltreise kommt heute der Beyond Inspiration. Mein Gast ist Anja Förster, sie ist Bestsellerautorin und eine leidenschaftliche Vordenkerin für die Arbeitswelt von morgen. Außerdem ist sie Gründerin der Initiative Rebels at Work, einer Community mutiger Gestalter, die verkrustete Strukturen in Wirtschaft und Organisationen aufbrechen und Führung und Zusammenarbeit neu denken. Die Financial Times vergleicht sie mit einem Streichholz, das andere entzündet. Herzlich willkommen, Anja.
Dankeschön. Hallo, Stefan.
Oder auch Moin, weil wir sind hier in Hamburg.
Moin, genau.
Und bevor wir starten, möchte ich noch einen kurzen Shoutout an Jana Tischkewitsch von In Moment richten, unsere heutige Gastgeberin. Vielen Dank an euch, dass wir den Podcast hier in Hamburg aufzeichnen dürfen. Liebe Anja, in 2 Wochen wirst du die Abschluss-Keynote beim Markencamp Exchange Festival halten. Werden danach 150 Markencamper zu 150 Rebellen werden?
Ja, das wäre wünschenswert. Also mich würde es freuen. Vielleicht müssen wir mal so ein bisschen den Rebell auch hier auseinander deklinieren. Genau. Du spielst natürlich an die Rebels oder auf die Rebels at Work an. Du spielst an auf das aktuelle Buch Vergeude keine Krise, was ja bekanntlich 28 rebellische Ideen für Führung, Selbstmanagement und die Zukunft der Arbeit enthält. Was meint Rebell? Also ich fange mal so rum an, was es nicht meint. Ich glaube, dass ein Rebel without a cause die so schlechteste Idee ist, die man haben kann. Menschen, die einfach nur herumnölen, Dinge kritisieren, aber keinen Vorschlag haben, wie man es besser machen kann, die sind nicht nur extrem anstrengend, sondern auch kontraproduktiv. Die Rebellen, von denen wir hier reden und eben auch die sich in der Initiative Rebels at Work immer wieder auf wunderbare Art und Weise zu Events zusammenfinden, das sind genau die Rebels with a cause. Also die antreten aus allen Ecken der Organisation, aus allen Winkeln des Lebens, nicht unbedingt mit klarer, großer Macht ausgestattet. Also das sind jetzt nicht alles CEOs und Vorstandsvorsitzende, wo man sagt, ja klar, die können ja leicht dann irgendwie in eine andere Richtung gehen, sondern oftmals so aus dem Bauch der Organisation, die aber überzeugt sind, dass sich Dinge ändern müssen, insbesondere Führung und Zusammenarbeit. Und da teilweise sehr kluge, subversive Strategien anwenden, um da einfach auch Dinge ins Rollen zu bringen.
Ganz praktisch gefragt, wie werde ich da Teil dessen? Also gibt es eine Veranstaltungsreihe? Gehst du in Unternehmen rein und machst das quasi auf Geheiß des Unternehmens? Oder kann ich mich da irgendwo anmelden und sagen, so beim nächsten Termin in München will ich dabei sein?
Das kannst du tatsächlich. Also das sind nicht Unternehmen, die auf mich zukommen, sondern das ist natürlich aus meiner Sphäre Unternehmer, die ich kenne und wo ich weiß, dass eben dort in der Organisation durchaus sehr mutige Sachen gemacht wurden. Und mit denen, das ist dann so in einer lockeren Folge, ungefähr immer alle 3 Monate, finden die dann statt, deutschlandweit. Nächstes vielleicht sogar in Wien bin ich gerade dran, also auch in Österreich oder in der Schweiz sind das Events. Ja, und da kannst du dich dann anmelden und hinkommen. Und das ist ein sehr spannender Austausch, also weil natürlich zum einen die Organisation da oder die Vertreter der Organisation erzählen, was sie Rebellisches, Mutiges gemacht haben, gleichzeitig aber auch diese Community da ist, die so einen ganz besonderen Spirit hat. Und wir hatten gerade vor 3 Wochen hier in Hamburg ein Event, wo das exakt nochmal kam. Also alle gingen irgendwie sehr bestärkt nach Hause gesagt, das hat sich gelohnt. Und mit dem bestärkt, das vielleicht da noch 2 Sätze zu. Das ist natürlich, wenn du gegen Mainstream angehst, wenn du Dinge in deiner Organisation, in deinem Team, in deinem Umfeld hinterfragst, ist das natürlich nicht gerade karriereförderlich und es ist oftmals auch nicht das, was dich beliebt macht. Denn insbesondere diejenigen, die sich halt doch eher sehr wohl in der Mitte des Mainstreams fühlen sich eben oftmals davon gestört. Und das ist sehr kräftezehrend, oftmals auch so verbunden mit der Sache, am I the only crazy one? Wieso ist eben, kommt einfach viel Gegenwind? Und diese Community, und das ist auch mit einer der Kernanliegen, ist einfach, dir Mut zu machen und zu sagen, nein, nicht mit dir ist was falsch, sondern mit den Strukturen in den Organisationen.
Und das heißt, ich gehe da hin und bekomme von dir, von euch dann so einen Instrumentenkasten an die Hand? Oder gibt es Vorträge, gibt es Beispiele, gibt es Referenzen? Macht ihr da Workshops?
Es gibt definitiv, also das Unternehmen, ich kann es gerade mal erzählen, vom letzten Event hier in Hamburg, da ging es um eine Organisation, die sich wirklich brutal mutig neu erfunden hat und in einem Buyout aus dem Konzern aus Gruner und Jahr herausgekauft hatte. Wohlgemerkt nicht erst seit die in Seilen hängen, sondern schon vor 10 Jahren. Also als eigentlich noch alles gut war und natürlich das Umfeld dem ehemaligen Chefredakteur bei Gruner und Jahr gesagt hat, sag mal, bist du bescheuert? Und die haben sich wirklich komplett neu erfunden und neu aufgestellt. Und natürlich ist so etwas schon mal sehr inspirierend zu hören. Ja? Also wie erfindest du dich eigentlich neu als Geschäftsmodell? Und wir haben dann tatsächlich auch hinterher, genau, ich habe auch noch einen Impulsvortrag geliefert. Und dann hat sich das Ganze in 4 parallele Workshops aufgesplittet, wo wir über Themen wie eine eigene Vision entwerfen gesprochen haben, über Umgang mit Veränderung in einem anderen Workshop und so weiter. Ne? Also das muss man sich wirklich vorstellen, wie so eine, ja, wie so eine frische Wasserquelle vielleicht in der Wüste, wo so aus einem sehr spannenden Pool einfach Wasser trinken kannst, dass wirklich dich damit erfrischen kannst und wieder aufbaust. Ja.
Ich habe, also das treibt ja eigentlich auch all das, was in den mittlerweile 10 Bücher sind es ja, glaube ich, die du geschrieben hast, drinsteht. Lustigerweise, ich habe ja bei mir selbst auch mit meiner Frau Katja so einen Umbruch 2013 eben vor 10 Jahren gehabt. Wir sind auf Weltreise gegangen und hatten von dir das Buch Hört auf zu arbeiten dabei, was wir in gewisser Art und Weise umgesetzt haben oder gesagt, na gut, das ist jetzt etwas verändert und das, was wir machen, wie wir arbeiten, was wir machen. Aber das spielt sich ja im Prinzip auch durch oder zieht sich ja durch die Bücher durch, also recht plakative ja, Impulse, Dinge anders zu machen, neu zu denken, loszulassen vom Gelernten. Wie kommst du dahin, dass du bist vorher, warst du bei einer Managementberatung und bist jetzt seit über 20 Jahren Autorin, machst seit über 20 Jahren Keynotes in unterschiedlichen Konstellationen und auf Festivals genauso wie Konferenzen und für Unternehmen. Wie kommt man dahin, dass man sagt, man möchte andere dazu inspirieren, eben nochmal komplett neu zu denken, ihre Arbeitswelt, ihre ganz persönliche Arbeitswelt einfach nochmal zu hinterfragen, neu zu machen, neu zu denken? War das aus der eigenen Erfahrung heraus, weil du gefühlt hast, okay, das passt so nicht für mich?
Definitiv. Ich nicke. Das ist so. Ich bin davon überzeugt, dass der stärkste Antrieb für da alles Gestaltende und 10 Bücher sind ja eine Gestaltungspower, dass der größte Antrieb darin steckt, dass du entweder von etwas beseelt bist oder umgekehrt dich etwas ankotzt. Also beides können gleich starke Antriebe sein. Bei mir war es Letzteres. Und zwar das, gut, wie du richtig sagst, das ist ja jetzt schon 2 Jahrzehnte her. Erschreckenderweise hat sich aber seitdem nicht total viel geändert. Ein bisschen schon, darüber sprechen wir ja schon, aber nicht total viel geändert. Und das, was eigentlich immer noch für meinen Geschmack viel zu präsent in der Wirtschaft ist, ist dieses lineare Denken, ja, wo man halt ganz klare Ursache-Wirkungsbeziehungen entweder oder. Beratungen sind natürlich sehr gut da drin. Du sprachst Accenture an, meinen alten Arbeitgeber, wo Probleme in einzelne Teile oder Schritte zerlegt werden und dann nacheinander bearbeitet werden und eine Lösung gefunden wird. Und ich will das gar nicht jetzt irgendwie kritisieren. Das hat uns ja viele, viele Jahrzehnte extrem geholfen und hat uns auch unseren heutigen Wohlstand beschert. Ja, also wir wären nicht hier, wo wir sind, ohne dieses lineare, maschinenlogische Denken. Das Problem ist nur, und da sind wir bei dem Punkt, was ich vorhin so salopp sagte, ankotzen, Der Punkt ist einfach, dass wir mittlerweile mit diesem immer noch vorherrschenden Denk- und Handlungsmuster brutal an die Grenzen stoßen. Denn die Welt, da verrate ich ja nichts Neues, ist dabei, sich brutal schnell und brutal volatil zu wandeln. Und allen Hörerinnen und Hörern wird sicherlich das VUCA-Akronym ein Begriff sein. Mittlerweile ist es ja eigentlich schon abgelöst worden von dem Akronym Barney, was ich fast noch besser finde, weil es so gut den Zustand beschreibt, nämlich Barney, also B für brittle, brüchig, porös, A für anxious, ängstlich und besorgt, N für non-linear und I für incomprehensible, also unverständlich und unbegreifbar. Und das sind große Termini, die aber tatsächlich ganz gut die Situation beschreiben, dass wir einfach eine Welt, die sich eben so radikal verändert, wo du dir eigentlich die Augen reibst, was draußen los ist, gerade nur noch mal um ein aktuelles Beispiel ChatGPT zu nennen. Ja? Mhm. Also was ja nicht mehr ist einfach als nur eine intelligente KI, die ich jetzt mittlerweile in meinen Bildschirm holen kann, sondern die ja im Prinzip unser ganzes Schulsystem aus den Angeln zu heben droht. Ja, was ist einfach noch quasi wie kann ich Schüler dazu bringen, tatsächlich noch eigenen Geist anzustrengen, wenn ich eigentlich im Prinzip nur in den Tasten das eingeben muss und meinen kompletten Aufsatz oder Hausaufgabe beantworten kann. Und damit will ich eben sagen, dass diese Barney-Welt von uns einfach andere Antworten will und braucht. Und darum geht es in den Büchern. Und das ist tatsächlich der Antrieb seit mittlerweile 2 Jahrzehnten zu sagen, die Antwort ist nicht einfach noch ein bisschen schneller und geschmeidiger durch diese Veränderungen zu gehen, sondern uns selbst neu aufzustellen.
Glaubst du denn, wenn du jetzt sagst, die heutige Zeit ist natürlich, ja, soll man sagen, kritisch. Wir kommen ja auch noch auf das aktuelle Buch, Vergeude keine Krise. Aber wenn ihr das schon seit 20 Jahren macht, warst du dann der Zeit ein wenig voraus und so langsam ist das jetzt in der Zeit. Glaubst du, dass das Richtung Mainstream rutschen kann, diese Gedankenanstöße, die du lieferst, dieses Anzünden? Glaubst du, dass das irgendwann mehrheitsfähig wird? Oder wird man immer ein Rebell sein, immer einer sein, der andere treibt, der weiß ich, eben nicht ja, Mainstream ist?
Das ist eine extrem gute Frage, die ich jetzt natürlich auch nicht empirisch untermauern kann. Ich kann die ja nur mit Bauchgefühl beantworten. Tatsächlich ist die Radikalität der Veränderung, die ist in den letzten Jahren noch mal immanent größer geworden als vor 20 Jahren, wo wir auch schon schnelle Veränderungen hatten, aber nicht in diesem radikalen Maße. Ich glaube, dass das zwei Effekte hat. Also der eine Effekt ist, dass diese Radikalität der Veränderung sehr wohl wahrgenommen wird und damit eben mit diesem schönen Begriff Awareness zu umschreiben, die Awareness größer ist. Ja, und tatsächlich du draußen oder ich draußen mehr Zustimmung bekomme, dass die Leute sagen, ja, wir brauchen eine neue Haltung, neues Denken, neue oder wirklich damit einhergehenden Paradigmenwechsel. Insofern ist es leichter geworden, diese Türen aufzumachen und dort durchzugehen. Gleichzeitig ist aber auch so eine, also ich nehme es zumindest wahr, eine größer werdende Verunsicherung da, aufgrund eben dieser Brutalität und dieser hohen Geschwindigkeit der Veränderungen, dass wiederum vielleicht diese offenen Türen, die auf der intellektuellen Ebene da sind, wo man das absolut versteht, gleichzeitig auf eine Herzebene treffen, wo ganz viel Angst ist, ganz viel Verunsicherung ist. Mhm.
Vielleicht nochmal also einfach mal um so 2, 3 der Buchtitel mal zu nennen. Grundsätzlich korrigiere mich, aber grundsätzlich geht ja vieles zahlt ja auf einen Themenkosmos ein, der so ein Gesamtkonstrukt deines Schaffens eigentlich widerspiegelt. Ne? Also, wenn ich, wie gesagt, es hört auf zu arbeiten, was wir vor 10 Jahren gelesen haben, Katja und ich, dann macht, was ihr liebt. Zündstoff für Andersdenker und eben jetzt die Vergeude keine Krise. Kann man das so sagen, dass eigentlich all diese Bücher und vielleicht auch alle Vorträge, die du hältst, am Ende des Tages auf einen Themenkomplex auf ein Ziel einzahlen, eben Menschen dazu zu bewegen, Dinge zu hinterfragen, Dinge neu zu denken, Prozesse anders zu gestalten, Unternehmen neu zu definieren?
Ist definitiv. Das? Und ich würde noch einen wichtigen Zusatz hinzufügen, sich auf sich selbst und auf ihre Eigenmacht zu besinnen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der insbesondere vor dem Hintergrund, den ich gerade angesprochen habe, dieser großen zunehmenden Verunsicherung, die ich ja draußen spüre oder die du genauso spürst, tatsächlich die Frage ja ist, und das ist schon wie eine Wasserscheide, ja, also für welche Seite entscheide ich mich jetzt zu gehen, sage ich zum einen, das macht alles keinen Sinn mehr, weil KI sowieso große Teile meines Jobs oder vielleicht sogar meinen Job komplett übernehmen wird und ich muss mich ja nicht mehr anstrengen und das macht ja irgendwie alles auch keinen Sinn mehr. Oder gehe ich eben auf die andere Seite und des Denkufers und besinne mich eben auf meine Eigenmacht, auf das, was mich als Mensch ausmacht. Und da sind wir ganz schnell, und da passen die Titel tatsächlich auch sehr gut zu diesem gegenwärtigen Thema zur KI, ja, wo wir sagen, natürlich kann die alle repetitiven, mit Intelligenz abzuarbeitenden Prozesse, das kann KI, das können Maschinen heute nahtlos ersetzen. Und die haben sogar noch einen Vorteil, die sind schneller als du, fehlerfreier und werden nicht krank. Das aber, und da zahlen eben Titel wie Macht, was ihr liebt oder auch dieses Thema des rebellischen Denkens, zahlt eben da ein zu sagen, aber was ist es, was eben nicht repetitiv ist, was nicht mit intelligenten Algorithmen abgearbeitet werden kann? Und da sind wir eben ganz schnell bei der Gestaltungsmacht, bei dem kreativen Denken, bei dem mit Herzblut und Engagement anstoßen von neuen Projekten. Bei dem, wie du erwähntest, wir es vorhin auch schon, Hinterfragen von bestimmten Gegebenheiten. Und ich bin natürlich auch kein Orakel. Ich kann nicht sagen, was Maschinen, Algorithmen, KI in 30 Jahren können werden oder in 20 Jahren. Das weiß wahrscheinlich fast niemand.
In 3 Jahren weiß
man das nicht. Ja, genau, ehrlich. Aber ich kann mal sagen, für den absehbaren Horizont ist das ja im Prinzip noch das Asset, ja, dass das eben noch nicht ersetzbar ist. Und deswegen sehe ich mich tatsächlich auch als den Scheinwerfer richten darauf, auf das Individuum und zu sagen, wirklich frag dich, wofür du brennst. Und das hat eben ganz häufig in den verschiedensten Facetten mit einem leidenschaftlichen, kreativen Antrieb in dir zu tun, was auch immer das sein mag. Also ob du eben eher so eine People-Person bist, die halt ein begnadeter Netzwerker ist, ob du ein wahnsinnig begnadeter Gestalter bist, ob du ganz viel Herzenergie hast und damit eben wunderbar aufgehoben bist in allen Berufen, wo es intensiv um Caring geht, aber darauf sich zu besinnen, ja, und das mehr in den Mittelpunkt zu stellen, das ist für mich die Antwort auf diese Zeit. Und vielleicht da noch ein Zusatz zu, weil ich jetzt spätestens, wenn wir jetzt eine Publikumsdiskussion hätten, wir würden an dieser Stelle einige erboste Finger hochgehen und sagen, na ja, aber so einfach ist das ja nicht. Ich kann mir jetzt nicht irgendwie meinen Job hinschmeißen und keine Ahnung, ich bin halt eine caring person und mache jetzt halt irgendwie, ne, ganz anders, eröffne einen Kindergarten oder so. Das ist auch nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass wir, und das hatte ich ja vorhin schon ganz kurz angeteasert, dass wir sehr gut daran tun, uns unserer Gestaltungsmacht bewusst zu sein. Und selbst, sagen wir mal, ich bin die Assistenz der Geschäftsführung, ja, und das ist mein Job. Dann habe ich ja trotzdem in meinem Profil noch eine enorm große Gestaltungsmacht. Und vielleicht bin ich eben jemand, der ein leidenschaftlicher Gastgeber oder eine leidenschaftliche Gastgeberin ist. Und so habe ich das gerade erlebt bei einem Unternehmen in Hamburg, wo eben die Assistentin der Geschäftsführung ein unglaublich kreatives, wunderbares Mitarbeiter-Event quasi angeschoben hat. Niemand hat sie damit beauftragt, sondern sie hat sich diesen Job selbst gegriffen, ja, und hat es gemacht. Und alle waren total geflasht, also wie unglaublich kreativ sie das umgesetzt hatte, angefangen von der Location über die Agenda, die sie gebaut hatte. Und das meine ich eben, also diesen Mut zu haben, tatsächlich auf das eigene Herz zu hören und diese Sachen voranzutreiben. Und das macht dich eben dann auch nicht austauschbar.
Und das, da hast du tatsächlich recht. Das ist natürlich eigentlich der zweite wichtige große Aspekt, finde ich, in den Büchern. Eben genau dieser Antrieb eben selbst oder die Leute eben anzustiften, eben selbst zu machen. Ich darf zitieren aus dem aktuellen Buch Vergeude keine Krise, wo ganz am Anfang alles beginnt damit, mit dem Finger auf sich selbst zu zeigen, zu fragen, was kann ich heute tun, um diese Veränderung voranzutreiben, etwas tun. Das ist der Punkt, die Pointe der Geschichte, das Warum unserer Arbeit, das Warum dieses Buchs. Worum geht es in Vergeude keine Krise? Im Gegensatz zu den anderen Büchern. Ihr habt 28 rebellische Ideen, die ihr dort mit an die Hand gebt. Ist das so ein, kann man sagen, ein Leitfaden, wo ich dann irgendwie reingehen kann und sage, so, ich suche mir quasi für jede Konstellation den richtigen Tipp raus und mach den dann? Oder,
Also du kannst es so lesen. Also ich bin ein freiheitsliebender Mensch und das bezieht sich auch auf die Bücher. Ich sage, natürlich kannst du es so lesen. Also du kannst es als Buffet nehmen, ja, und sagen, okay, über welche Aspekte der Führung und Zusammenarbeit könnte ich einfach mal nachdenken oder was wären vielleicht auch Experimente, die ich starten könnte. Und dazu liefert das Buch garantiert jede Menge Anstiftungen. Und das höre ich auch immer wieder draußen, dass Leute, also die Kanarienvögel, da können wir vielleicht auch noch gleich kurz drüber sprechen, von Google extrem in den Unternehmen die Runde machen. Und das eben kommt, also ich kann es so lesen, ich kann es aber tatsächlich auch als Einladung zur Selbstentwicklung lesen. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Eigenmacht und Gestaltungshorizont und zu sagen, nicht man könnte ja mal oder meine Kollegen oder das Unternehmen könnte ja mal irgendwie Dinge hinterfragen und Führung und Zusammenarbeit neu gestalten, sondern was könnte ich in meinem kleinen oder mittelgroßen oder vielleicht auch großen Einflussbereich ändern? Und das ist aber auch, finde ich, eine Sache, die würde ich jetzt gar nicht irgendwie empfehlen, sondern ich glaube, das kommt immer auf deine Verfasstheit an, wie du es auch lesen willst, mit welcher Brille.
Aber es ist ja schon eigentlich so, würde ich sagen, snackable geschrieben, ja. Aber man kann ja wirklich, man muss jetzt nicht sagen, so, okay, ich brauche jetzt irgendwie 3 Tage und jeden Abend irgendwie 2 Stunden, um es am Stück zu lesen, aber man kann ja wirklich sagen, man blättert mal durch, findet ein Thema oder einen Impuls, einen Anstoß, der einen anspricht. Und schaut sich den eben in Ruhe an und versucht dann eben die Transferleistung hinzubekommen, wie eben man selbst, also wie ich das für mich nutzen kann, angehen kann, in welcher Konstellation ich das mache. Du sprachst gerade von den Kanarienvögeln, magst du das mal als Beispiel nennen, als einen, ist so der erste Impuls im Buch?
Ja, das kann ich gerne machen. Also die Kanarienvögel klingt ein bisschen strange, weil es tatsächlich bei Google unter dem alten Personalleiter Laszlo Bock Kanarienvögelgruppen gab. Was um Himmels Willen meint das? Das bezieht sich tatsächlich auf eine Geschichte aus dem Bergbau. Und zwar wirklich Gaseinbrüche in den Flözen frühzeitig zu erkennen, haben die Kumpel früher Kanarienvögel mitunter mit auf die Schicht genommen. Und das heißt, wenn der Kanarienvogel ganz fröhlich vor sich hingepfiffen hat oder getrillert hat, war alles in Ordnung. Wenn der verstummt ist, war Gefahr im Verzug und man musste tatsächlich wieder auffahren. Und diese Idee, also das heißt, Kanarienvögel sind als Metapher für ein Frühwarnsystem gemeint. Und genau das hat man bei Google quasi installiert, indem man Menschen aus den verschiedensten Organisationen, also ausgewählte Menschen aus verschiedensten Organisationsteilen, zusammengebracht hat, die sich durch eine Sache ausgezeichnet haben, nämlich ich würde jetzt sagen, rebellischen Geist. Bei Google würde man sagen, einen hinterfragenden, gut strategisch denkenden Geist haben. Und die hat man in diesen Gruppen zusammengebracht und gesagt, okay, die sind eigentlich unser Sounding Board, wenn weitreichende Entscheidungen anstehen. Das heißt, diese Kanarienvögelgruppen werden nicht bei jeder kleinen Pillepalle-Entscheidung befragt, aber wenn die wirklich eine Tragweite haben, holt man die hinzu, um einfach so ein kritisches Frühwarnsystem zu haben, wo vielleicht die Entscheidungstreffenden oder dieses Team der Entscheidungstreffenden gar nicht sehen würde, wo vielleicht möglicherweise Gas eindringen könnte, weil man das nicht im Blickwinkel hat und diese klugen, kritischen, rebellischen Geister da vielleicht Hinweise geben, wo man denkt, wow, super klasse, dass wir dahin gehört haben und das einfach nochmal als zusätzliche Entscheidung reingeführt haben. Und das heißt, in anderen Worten, die Kanarienvögelgruppen sind ein sehr kluges System, weil es Entscheidungen intelligenter macht.
Mhm. Aber es ist ja tatsächlich, also ne, ich würde eben gern so ein bisschen tiefer in das Buch nochmal eintauchen, weil ich schon glaube, dass es eigentlich auch so ein ganz guter Mix ist, mit dem einerseits, was heißt an sich selbst arbeiten, aber einerseits Impulse für sich selbst rauszuziehen, andererseits aber auch tatsächlich für sein Umfeld. Und das ist jetzt ne, mit dem Kanarienvögeln ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, wie man eben tatsächlich auch in Organisationen Dinge installieren kann.
Ja, aber du könntest es genauso privat machen. Also das ist wunderbar. Vielen Dank für die Steilvorlage. Das ist ja der Punkt. Ne? Du kannst es ja genauso privat machen. Und das heißt, du kannst dir dann ja, ich nenne das Challenger Group, das kannst du ja machen, ja, dass du dir eben, oder ich formuliere es mal so rum. Natürlich haben wir alle den innewohnenden Hang, uns mit Leuten zu umgeben, die so ähnlich ticken wie wir, idealerweise noch denselben Background haben, vielleicht in derselben Region Deutschlands aufgewachsen sind, wo man wunderbar sagt, ja, also alles Paletti, die kennen mich in- und auswendig, stimmen mir so ziemlich in allen Sachen zu. Das macht es sehr kommod. Tatsächlich ist es aber keine kluge Idee, weil es dich nicht weiterbringt. Man könnte sogar etwas spitz sagen, es lässt dich stagnieren. Und deswegen kannst du die Kanarienvögelgruppen, wenn du so willst, auch auf dein Privatleben übertragen, indem du dir eben einfach Leute reinholst, die vielleicht auch mal von der Natur ihres Backgrounds oder ihrer Persönlichkeit Dinge, die du tust oder Entscheidungen, die du treffen möchtest, sehr kritisch hinterfragen. Und das heißt ja nicht, dass du in jeder Entscheidung, wo du die vielleicht mal als Sounding Board einlädst, irgendwie die Hände an die Hosennaht legst und sagst, wie konnte ich nur so blöd sein? Natürlich mache ich diese Entscheidung jetzt nicht so, wie ich die geplant habe, sondern du kannst sie als Korrektur nehmen und du kannst danach entscheiden oder du kannst deinem alten Weg folgen. Aber das finde ich generell sehr, sehr klug, sich das ins eigene Umfeld zu holen, immer wieder diese Kanarienvögel, ja, die nicht nur eine sehr schöne Farbe haben, sondern eine äußerst wichtige Funktion.
Ich habe, also ne, vielleicht auch mal für dich als Feedback, vielleicht habe ich intuitiv, nachdem ich das Buch auch gelesen hatte, wobei ich die Geschichte, glaube ich, schon auch von früher bei dir irgendwann mal gehört hatte, das vielleicht tatsächlich auch intuitiv angewendet. Ich war vor 2 Monaten bei Peter Martin in München, der bietet ein Seminar an zum Thema Find Your Beyond, wo man eben auch einerseits eine Vortragskonstellation hat, andererseits aber über 2 Tage hinweg mit einem Partner zusammenarbeitet, den man sich zu Beginn der Veranstaltung aussucht. Und man ist dann eben in diesem Raum mit 50 Menschen und soll sich dann eben seinen Partner suchen und finden. Und ich bin da langgelaufen, hatte zuerst auch so den klassischen Impuls, dass ich gesagt habe, oh, ne, der sieht nett aus, die ist jetzt irgendwie in meinem Alter, vielleicht in meiner Lebenskonstellation, ach, mit der könnte das irgendwie angenehm werden und einfach ein netter Austausch. Und geworden ist es am Ende des Tages ein 22-jähriger Student, Armin, ITler, Programmierer, lange Haare, super netter Typ und wir uns gegenseitig eben genau dieses... nicht das angenehme, einfache gespiegelt haben, sondern eben auf einmal wirklich komplett neue Impulse bekommen haben. Also von daher,
Ja.
Feedback und Dank an dich offensichtlich.
Ja, ich kann nur sagen, bravo, genau das ist es. Und genau das ist es. Und das, ich komme nochmal zurück, das ist eigentlich eine wunderbare Schleife zu dem, was wir vorhin schon hatten, Stichwort Barney-Welt, ja, also die halt so unübersichtlich, nonlinear sein wird und das einfach auch noch sehr viel zunimmt. Und deswegen tun wir gut daran, eigentlich auch das ist ja nicht nur ein Frühwarnsystem oder es macht Entscheidungen klüger, sondern es verbreitert ja auch deine Sichtweise. Und das ist unbedingt das, was wir brauchen, weil das Gefährlichste, wenn links und rechts tektonische Verschiebungen sind, das Gefährlichste, was du tun kannst, ist mit so einem Tunnelblick halt weiter deinem Pfad entlang schlendern, sondern dir im Prinzip alles tun, um dein Blickfeld zu erweitern. Und da kann auch Armin, 22 Jahre alt, nicht nur auch, er kann dir super gut helfen, weil er garantiert viele Sachen ganz anders sehen wird als du.
Ja, Shoutout an Armin an dieser Stelle. kommen wir nochmal zum Thema Markencamp vielleicht, weil in 2 Wochen hältst du da die Abschluss-Keynote am Samstag, auf die ich mich sehr freue. Kannst du mir nochmal sagen, gibt es Menschen, die für das, was du, mit dem du inspirierst, mit dem du anzündest, besonders offen sind oder besonders verschlossen sind? Geht jemand aus deinen Vorträgen raus und sagt so, puh, ja, war ja ganz nett, aber irgendwie bringt mir gar nichts? Oder was sind das, braucht man, muss man irgendwas mitbringen, um tatsächlich dann auch was rausziehen zu können aus deinen Vorträgen?
Ich würde das gar nicht auf meine Vorträge nur reduzieren. Also was brauchst du, um generell aus Impulsen, sei es kluge Bücher, Menschen, die du triffst oder auch Impulsverträge, was brauchst du generell, um da etwas rauszuziehen? Und das ist ein Open Mindset und auch Freude daran zu lernen, ja, und dich weiterzuentwickeln. Und die Antithese sind eben all jene, und das will ich gar nicht kritisieren, das ist ja jeder Manns und jeder Fraus Entscheidung, die aber bildlich gesprochen die Arme vor der Brust verschränken und sagen, naja, ich habe noch 5 Jahre bis zur Rente und nerv mich nicht mit neuen Ideen, ich will hier einfach nur noch die Zeit rumkommen. Kann man so machen, kann man auch sein Leben leben, nur da ist natürlich klar, das torpediert mit dem, wofür ich stehe, was eben eine Einladung ja geradezu ist, dich weiterzuentwickeln, vielleicht alte Gewissheiten und Gewohnheiten in dir auch zu hinterfragen.
Man könnte also sagen, auch schon mal im Vorgriff zu deinem Vortrag beim Markencamp, deine Leidenschaft, deine Passion ist andere Leute anzuzünden, anzustiften, zu inspirieren, ihnen Gedankenanstöße zu geben und sie einerseits durch Vorträge, andererseits durch die Bücher quasi wirklich ja, dazu anzuleiten, sich Gedanken darum zu machen, wie sie ja, in ihrem Leben Dinge ändern können, um sich selbst auch weiterzuentwickeln.
Ja, vielleicht kommst du auch zu dem Schluss, dass du schon verdammt gut unterwegs bist und nichts ändern musst. Auch das gibt's ja. Das will ich jetzt gar nicht sagen, dass du unbedingt was. Also vielleicht ist es einfach auch nur eine Bestätigung, ja, dass du schon dabei bist, sehr mutig Steine umzudrehen und du einfach nochmal sagst, danke, es hat mich bestätigt auf dem Weg. Es geht aber ganz grundsätzlich, wie du sagst, natürlich darum. Und das ist ja einfach auch das Spannende am Menschsein, sich zu entfalten und sich zu entwickeln und dieses Potenzial, was du in dir trägst, auch zur Blüte zu bringen. Und wenn du so willst, der Kern des Kerns meiner Botschaft, der steckt auch darin. Wirklich, sei dir dessen oder werde dir dessen gewahr, was du einfach als Potenzial in dir trägst und sei mutig, ja, und entfalte es. Und das bedeutet eben in dem manchen Fall auch, dass du ein paar Weichen kräftig umstellen musst, um diese Entfaltung zu begünstigen.
Mhm. Und nochmal, ich meine, ich reite immer auf dem Buchtitel rum, aber ich finde ihn auch wirklich so genial und so passend, eben Vergeude keine Krise. Natürlich jetzt, ich glaube, entstanden in Corona-Zeiten, ja, wenn ich das richtig weiß. Eine der größten oder die größte Krise der letzten Jahrzehnte. Aber ne, wie du schon gesagt hast, es geht ja bis runter ins ganz Persönliche und Kleine und Individuelle. Und da eben nicht zu sagen, man steckt den Kopf in den Sand, sondern ja, es ist Krise, aber ja, ich habe Möglichkeiten und Mittel und Wege, da eben rauszukommen.
Ja, ich würde noch eine Sache hinzufügen. Mir ist vollkommen klar und auch ich selbst bin ja schon sogar nicht nur durch eine, sondern durch mehrere Krisen gegangen in meinem Leben. Und natürlich ist es extrem verführerisch in dem Moment, wo du wirklich total tief im Schlamassel steckst. Da bist du ja nicht so klarsichtig und sagst, ja, danke Universum, dass du mir die Krise geschickt hast, weil das ist ein Brennglas für längst überfällige Veränderungen, die ohnehin hätte stattfinden müssen. Klammer auf, das ist es. Klammer zu, es ist ein Brennglas für längst überfällige Veränderungen. Aber in der Krise selbst steckend ist es natürlich sehr, sehr schwer, diesen kühlen Kopf zu bewahren, ja, und das zu sehen. Und insofern ist dieses Zitat, was ja, oder der Buchtitel, was angelegt ist an das Zitat von Winston Churchill, der ja gesagt hat, never let a good crisis go to waste. Und der Mann wusste, wovon er sprach, nämlich Zweiter Weltkrieg. Dieses trotzdem nochmal, trotzdem, auch wenn du im tiefen Tal steckst, diese Weisheit, ja, dieser Lebenshaltung, die ja dahinter steckt, für dich zu realisieren und dich damit auch, und das könnte wie so eine Taschenlampe eigentlich sein für den Weg, ja, dich Stück für Stück daraus dann herauszuziehen aus dem eigenen Schopf. Und wie du richtig sagst, das muss ja jetzt nicht nur Corona sein, oder eine große Wirtschaftskrise oder keine Ahnung, dein Unternehmen entlässt im großen Stil Leute. Das sind ja alles wirklich teilweise nationale oder sogar globale Krisen. Wir können ja auch Krisen im Kleinen nennen, nämlich Trennung, jemand in deinem Umfeld stirbt, du hast jemand, der dir nahe steht, oder du selbst hast irgendeine schlimme Krankheit, die plötzlich über Nacht diagnostiziert wird. All das sind ja eben diese Krisen. Und es geht nicht darum, und das halte ich für eine ganz fundamentale Lebensweisheit, es geht ja nicht darum, die Krise jetzt oder die Istheit dieser Situation zu negieren und zu sagen, wenn ich jetzt ganz viel positives Denken mache und ganz viele Einhörner herbei manifestiere, dann wird das alles wieder schnell gut.
Meine Tochter glaubt das, ja, mit den Einhörnern.
Das ist ja auch so schön, dass Kinder das glauben, genau. Genau, aber wir wissen, das funktioniert eben nicht. Und auch dieses überbordende positive Denken, ne, das meinte ich ja wirklich etwas spitz formuliert über die Einhörner, das funktioniert eben auch nicht. Aber tatsächlich diese tiefe Wahrheit dahin zu nehmen, zu sagen, diese Herausforderung, die kann mich entweder zerbrechen lassen, mich zynisch und innerlich tot machen, ja, das ist die eine Variante, oder ich entscheide mich eben für diese hammerharte Krise, etwas in mir aufbrechen zu lassen. Und es gibt ja diesen wunderbaren Song von Leonard Cohen, der heißt, also ich paraphrasiere das mal, ich bin nicht super gut im Zitieren, aber paraphrasiert heißt es ja, it's a crack in us that lets the light shine through. Und das ist es. Manchmal muss erst eine Krise etwas aufbrechen, damit das Licht reinscheinen kann.
Ja. Man ist fast versucht zu sagen, schönes Schlusswort, aber wir sind noch nicht ganz beim Ende. Zum Ende kommen immer meine Schlussfragen. Zuerst die Frage, was ist dein Beyond oder dein Wichtigstes? Ich hatte am Anfang reininterpretiert, das Thema Inspiration, andere Menschen zu inspirieren. Du hattest mir im Vorfeld auch gesagt, das Thema Schreiben ist für dich auch ein Beyond, was dich unheimlich antreibt. Kannst du sagen, ist es eins der beiden? Ist es was ganz anderes, was dein Beyond ist?
Ich sage mein Beyond. Der Kern des Kerns meines Beyonds ist, die beste Version meiner selbst zu werden. Die beste Version meiner selbst zu werden. Wenn ich auf diesem Weg und mit dem, was ich dabei lerne, auch noch andere Menschen inspirieren kann, ihren Weg zu gehen, dann ist das absolut beglückend, wenn das gelingt.
Wow, okay. Hat jeder seinen Beyond?
Ich glaube schon, dass jeder das in uns hat, jeder in sich trägt, genauso wie dieses Potenzial, was ich vorhin referenziert habe. Und ich glaube, dass das eine auf das andere einzahlt. Die Tragik in meiner Wahrnehmung ist leider nur, dass vor allen Dingen auch das gesellschaftliche System, das Schulsystem, auch die universitäre Bildung richtig gut darin ist, dieses Beyond zu verschütten.
Auch das wäre schon quasi ein Thema für einen zweiten Podcast mit uns beiden. Für unsere Zuhörer, muss man seinen Beyond suchen und finden, oder findet der Beyond dich?
Es ist eine unglaublich tiefe philosophische Frage, Stefan. Und ich hätte vielleicht vor ein paar Jahren noch gesagt, du musst es suchen. Mittlerweile mit reiferem Alter und vielleicht auch mit ein paar Erfahrungen mehr, glaube ich, dass das Beyond dich findet, wenn du das zulässt, was wir gerade angesprochen haben, nämlich dass die Risse, die die Krisen in deinem Leben unweigerlich in dir verursachen, wenn du dort das Licht reinlässt. Mhm. Interessanterweise scheint das Licht auf das Beyond.
Also die letzten 3, 4, 5 Aussagen, da möchte ich jetzt eigentlich schweigen und sagen, so wunderbares Schlusswort. Wow, vielen Dank. Vielleicht auch an dieser Stelle an euch da draußen noch ein paar Tipps. Nummer 1, wer jetzt neugierig geworden ist, das Buch Vergeude keine Krise, kann ich sehr empfehlend ans Herz legen. Deine Website auch, anjaförster.com. Und auf der Website gibt es auch die Möglichkeit, den Newsletter zu abonnieren, Backstage Report. Der kommt einmal die Woche, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Am Freitag, ja.
Jeden Freitag, genau. Ich habe ihn abonniert, also tut das auch. Ich habe ihn sogar doppelt abonniert. Einmal habe ich jetzt wieder rausgeschmissen mit einer zweiten Mailadresse. Aber abonniert den, weil da kommen einfach Woche für Woche wirklich gute, ja, Inspirationen, gute Ansätze und Dinge, die euch weiterbringen. Ich möchte an dieser Stelle schließen. Vielen Dank, liebe Anja. Wir, liebe Zuhörer, hören uns schon mit dem nächsten spannenden Gast in Kürze wieder. Dir, liebe Anja, wünsche ich alles Gute und viel Spaß mit deinem Beyond. Und mögest du möglichst viele Menschen inspirieren und die ersten schon in 2 Wochen beim Markencamp. Ich freue mich drauf.
Darauf freue ich mich auch sehr. Dankeschön, Stefan.
Vielen Dank.